Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Der Mystiker Johannes vom Kreuz beschreibt ein radikales Loslassen, ein Sterben des eigenen Ichs. Das Ziel ist, sich als Mensch für eine neue Dimension zu öffnen, für eine Wirklichkeit voller Liebe.
Johannes vom Kreuz spricht davon, dass der Mensch Nächte durchleben muss. Das heißt, seine Vorstellungen von sich selber, von Gott, müssen alle erst einmal zerbrechen, weil die eigentlich Gott gar nicht gerecht werden. Und Nacht ist Vorläufer großen Lichtes, sagt Johannes.
Es kostet ihn viel und er spürt, was sich bisher ausschloss für mich, Tod und Leben, wird auf einmal als etwas sehr Verwandtes begriffen. Was bisher ich als Grenze erfahren habe, wird jetzt Neuanfang.
Das Sterben des Mystikers Johannes vom Kreuz und das Loslassen. Eine Sendung von Corinna Mühlstedt.
Wenn ich auch in diesem Leben nur Dunkelheit finde, ist mein Leid doch nicht so groß, dass ich nicht himmlisches Leben spürte. Leben, das die Liebe schenkt.
Schreibt Johannes vom Kreuz. Die Ereignisse, die ihn zu dieser Einsicht kommen ließen, schildert seine Biografin Elisabeth Renaud.
Spanien, 1577. Die Nacht vom 2. auf den 3. Dezember verbringt Johannes vom Kreuz, Juan de la Cruz, in Ávila. Der 35-jährige Karmelitermönch kniet, ins Gebet versunken, allein in seiner Zelle. Draußen ist es kalt und finster. Plötzlich poltert eine Gruppe Ordensleute zusammen mit bewaffneten Männern brutal an die Tür und dringt in das kleine Zimmer ein. Sie fesseln den jungen Karmeliter mit Ketten an den Handgelenken und verschleppen ihn in ein Kloster nach Toledo.
Dort wird Juan de la Cruz verhört und gefoltert. Die Entführer, wohl situierte Mönche des Karmeliterordens, fordern ihn auf, seinem schlichten spirituellen Lebensstil abzuschwören und sich ihren mondänen Umgangsformen anzuschließen. Juan weigert sich hartnäckig. Zur Strafe wird er bei Wasser und Brot in eine winzige, finstere Kammer gesperrt. 9 Monate muss er dies durchleiden, zeitweise dem Tod näher als dem Leben. Was ihm bleibt, ist oft nur ein Schrei nach Gott.
Wo hast du dich verborgen, Geliebter? Du hast mich in Verzweiflung zurückgelassen. Enthülle deine Gegenwart. Mögen dein Anblick und deine Schönheit mich auch töten. Du weißt, dass das Leid der Liebe durch nichts zu heilen ist, als durch die Gegenwart des Geliebten.
Juan de la Cruz stammt aus einer armen Seidenweberfamilie. Im Alter von 21 Jahren tritt er in den Orden der Karmeliter ein und studiert in Salamanca Theologie und Philosophie. 1567 begegnet er zum ersten Mal der Karmelitin Teresa von Ávila. Die Mystikerin ist dabei, den Reformorden der unbeschuhten Karmeliten aufzubauen und begeistert Juan für ihr Konzept. Ein äußerst bescheidenes Leben, das ganz auf Gebet und Meditation ausgerichtet ist.
Ich informierte Juan ausführlich, insbesondere bezüglich des Ich-Sterbens. Und er war so gut, dass ich viel mehr von ihm lernen konnte, als er von mir.
Juan und Teresa möchten mit ihrem spirituellen Konzept nicht zuletzt die Missstände in den oftmals noblen, an Geld und Macht orientierten Klöstern ihrer Zeit beseitigen. 1568 wird Juan zum Priester geweiht und gründet in Duruelo in Kastilien das erste reformierte Männerkloster des Ordens.
Johannes vom Kreuz war der erste unbeschuhte Karmelit, der die Vorstellungen der heiligen Teresa von Ávila aufnahm und lebte. Bis heute erinnert er uns daran, dass im Mittelpunkt unseres Ordenslebens die persönliche Begegnung mit Gott und seiner Liebe stehen muss, in der Kontemplation.
Erläutert Agustí Borrell. Der Spanier ist heute als Generalvikar von Rom aus für die unbeschuhten Karmeliten in aller Welt zuständig. Rund 4000 Männer und mehr als 10.000 Frauen. Die Entwicklung des Ordens verlief erfolgreich, war aber schwer errungen. Denn die Reform, die Teresa und Juan anstrebten, rief von Anbeginn Neider und Kritiker auf den Plan. Immer wieder wurden die neu entstehenden Klöster der Unbeschuhten, deren einfaches Schuhwerk ein Kennzeichen ihrer konsequent gelebten Armut war, zum Spielball der Kirchenpolitik. Teresa hatte zeitlebens mit Verleumdungen zu ringen und wurde sogar mehrfach bei der Inquisition angeklagt. Juan geriet ebenfalls ins Kreuzfeuer. Seine Biografin Elisabeth Renaud kommentiert:
Die Reformgegner unter den Karmeliten fühlten sich durch den kleinen, kaum 1,5 Meter großen Mönch Juan de la Cruz in ihrer Existenz bedroht. Sie sahen in seinem Reformprogramm einen Angriff auf die Macht und den Glanz ihres Ordens. Liebten doch viele von ihnen elegante Kleider und den Luxus großer Häuser, Dinge, die Juan de la Cruz alle in Frage stellte.
Der Hass der Reformgegner gipfelt 1577 in der Entführung Juans. Erst 9 Monate später gelingt ihm nachts die Flucht aus dem Kerker. Mit letzter Kraft erreicht er im August 1578 das Kloster der unbeschuhten Karmelitinnen von Toledo und findet dort Schutz. Seine Erfahrungen hält der Mystiker in symbolreichen Gedichten fest, die später Weltruhm erlangen.
In einer dunklen Nacht, verzehrt von den Flammen der Liebe, oh, welches Glück, verließ ich unerkannt mein Haus. Die Nacht führte mich. O Nacht, die du den Liebenden mit der Geliebten vereint, die Geliebte in den Liebenden verwandelt hast.
Ulrich Dopan, Provinzial der unbeschuhten Karmeliten in Deutschland, schreibt:
In einer solchen Extremsituation fallen alle äußeren Krücken und Stützen weg. Es bleibt nur noch das, was einen Menschen zu innerst trägt. Der Gottsucher Juan de la Cruz hat diese Zeit seelisch durchgestanden, indem er sich ganz auf das konzentrierte, was seine Ordensregel nahelegt, das innere Beten. Juan nennt es auch liebende Achtsamkeit oder Kontemplation.
Diese besondere Art des Betens, im Schweigen und in großer Konzentration, stehe für die Karmeliten bis heute im Mittelpunkt, erläutert Agustí Borrell.
In der Kontemplation muss sich ein Mensch von sich selbst befreien. Alles Menschliche loslassen. Nicht nur das Negative, nein, alles, was normalerweise zu ihm gehört. Juan spricht oft vom Zu-Nichts-Werden, vom radikalen Loslassen. Das scheint hart, fast unmenschlich. Aber das Ziel ist, eine höhere Form des Seins zu erreichen. Wir müssen auf alles Alte verzichten, uns selber sterben, um ein neues geistiges Leben zu erhalten, das uns mit Gott verbindet.
Letztlich gehe es um einen psychologischen Prozess, in dessen Verlauf ein Mensch Schritt für Schritt dem Wesentlichen näher komme, erklärt Veronika Schnitt. Je länger und intensiver man die Kontemplation übe, so die Karmelitin aus Dachau,
umso mehr merkt man, dass eigentlich nur das Bedürfnis da ist, dass man in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart des Mysteriums einfach nur verweilt und dass man sich in diese Gegenwart hineinfallen lässt und immer aufmerksamer wird auf diese Gegenwart. Das ist ein lebenslanger Prozess, der durch verschiedene Phasen führt.
Juan de la Cruz erinnert sich nach seiner Kerkerhaft.
Schrittweise gibt man das Streben nach allen weltlichen Dingen auf. Es wird Nacht für sämtliche Sinne. Schließlich scheint auch das intellektuelle Erkenntnisvermögen und sogar Gott selbst in dunkle Nacht zu tauchen.
Aber genau dort, wo alles menschliche Können und Wollen seine Grenzen erreicht und sich im tiefsten Dunkel zu verlieren droht, erlebt der Mystiker den entscheidenden Umbruch. Das Licht Gottes, schreibt Juan, dringt dann durch das Dunkel zu ihm vor, wie durch eine beschlagene Glasscheibe.
O leuchtendes Feuer mit deinem lebendigen Glanz, den tiefsten Höhlen der Sinne, die dunkel und blind waren, gibst du, Geliebter, mit wunderbarer Kraft, Wärme und Licht.
Das Entscheidende in der Mystik ist, dass das Göttliche das Menschliche berührt. Das ist es, was ein kontemplativer Mensch wie Juan de la Cruz erlebt. Er spürt etwas von der Tiefe der Wirklichkeit. Er ahnt, die Wirklichkeit ist nicht nur das, was wir sehen und hören. Sie enthält weit mehr.
Eben deshalb, so der spanische Theologiedozent und Karmelit Emilio Martinez, waren Mystiker aller Zeiten überzeugt, Gott genau dort zu finden, wo alle gängigen Bilder zerbrechen. Bereits im 5. Jahrhundert liest man bei Dionysius Areopagita aus Kleinasien:
Wenn du dich mit der mystischen Schau beschäftigst, lass alles hinter dir zurück, was wahrgenommen und gedacht wird, und brich auf, um eins zu werden mit dem, was mehr ist als alles Sein und Erkennen.
O lebendige Flamme der Liebe, die du zärtlich meine Seele in tiefster Mitte verwundest, zerreiß den Schleier zur süßen Begegnung. O milde Hand, zart kosende Berührung, du schmeckst nach ewigem Leben. Tötend hast du Tod in Leben getauscht.
Wenn Juan de la Cruz nach seiner Kerkerhaft über die Vereinigung der Seele mit Gott schreibt, verschmelzen spirituelle und erotische Motive. Als Theologe könnte er diese Motive dem biblischen Hohelied Salomos entnommen haben, meint Elmar Salmann. Er hat an der Benediktinerhochschule Sant'Anselmo in Rom viele Jahre das Institut für Philosophie und Mystik geleitet und erforscht bis heute die verschiedenen Dimensionen mystischen Erlebens.
Das kann affektiv getönt sein, also gefühlsmäßig, bis hin zu einer Brautmystik. Vom Hohen Lied angefangen, auch bei Paulus gibt es schon solche Spuren, bei Therese von Avila. Da wird Gott im Inneren des Gefühls, des Affekts, so gegenwärtig, dass er den Mystiker in Beschlag nimmt. Und von daher auch die vielen erotischen Anspielungen, die wir durch alle Autoren verfolgen können.
Die Liebesmystik von Juan de la Cruz hat viele Facetten. Zwei seiner bekanntesten Gedichte ergänzt er durch ausführliche Kommentare. Beide sind Frauen gewidmet, mit denen er freundschaftlich verbunden ist. Die Auslegung zum geistlichen Gesang, Cantico Spiritual, schreibt er für die Karmelitin und Priorin Ana de Jesus, die er aus jungen Jahren kennt. Den Kommentar zur lebendigen Liebesflamme, Fiamma d'amor viva, verfasst er für eine Adlige aus Granada, Donna Anna de Peñalosa.
Wie zart und liebevoll trage ich dich in meiner Brust, wo du nur im Geheimen ruhst. Mit deinem duftenden Atem, voll des Guten und Herrlichen, wie zärtlich machst du mich verliebt.
Aus dem Kerker befreit, sieht sich Juan gezwungen, Kastilien zu verlassen und nach Andalusien zu ziehen. Dort ist er sicher. In Granada wird er 1582 Prior eines neu gegründeten Konvents der Unbeschuten. Etwas später wählt man ihn zum Provinzial von Andalusien. Mehr als 10 Jahre wird er im Süden Spaniens verbringen. Der war jahrhundertelang in maurischer Hand. In Andalusien gab es einen regen Gedankenaustausch zwischen Juden, Christen und Muslimen. Erst nach der vollständigen Rückeroberung der Region durch katholische Könige 1492 wurden nicht-katholische Gläubige vertrieben. In Granada dürfte Juan aber noch etwas von der einstigen kulturellen und religiösen Vielfalt gespürt haben, meint Agustí Borrell.
Wir wissen leider nicht, ob Juan de la Cruz direkten Kontakt zu muslimischen Mystikern hatte. Doch Parallelen zwischen Juans Gedichten und Texten aus dem Sufismus sind durchaus vorhanden. In der islamischen Mystik findet man ebenfalls das Bild der dunklen Nacht. Auch wenn damals noch niemand von interreligiösem Dialog gesprochen hat, gehe ich davon aus, dass Juan etwas von der muslimischen Tradition, die in Andalusien einst so stark verbreitet war, kennengelernt hat.
Der bekannte Sufi-Mystiker Jalaluddin Rumi schrieb im 13. Jahrhundert:
Verbrenne die Finsternis deines Ich-Seins. Löse dich auf in das Sein dessen, der Erhalter von allem ist. Wer sich mit ihm vereinigt, muss sich ganz loslassen. Alles ist vergänglich. Nur Gottes Wesen bleibt. Bist du dir selbst gestorben und in Gottes Wesen versenkt, dann wirst auch du nie vergehen.
Solche Motive seien in der islamischen Mystik rund ums Mittelmeer verbreitet gewesen, erklärt Adnan Mokrani. Er ist Muslim, stammt aus Algerien und lehrt an der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom.
Die islamische Mystik, der Sufismus, sagt, der Mensch muss sich auf seinem Weg zu Gott von sich selbst befreien. Er muss seiner Egozentrik sterben, um frei für Gott zu werden. In der Tradition der Sufis spricht man von einem Erlöschen des Ichs, dem eine geistige Auferstehung folgt, ein neues Leben in Gott, das menschliche Grenzen überschreitet.
Der Sufi Ibn Abd Rundi, der im 14. Jahrhundert im andalusischen Ronda geboren wurde und später nach Marokko auswanderte, griff das Thema ebenfalls auf. Über das Verschmelzen eines Mystikers mit Gott liest man bei ihm:
Der Mensch erkennt Gott dann in seiner eigenen Seele. Und so kehrt das Geschöpf zu seinem Ursprung zurück. Der Mensch existiert in diesem Moment nicht mehr. Nur noch Gott existiert. Wechselseitige Einflüsse gab es zweifellos. Die Mystiker der verschiedenen Glaubensrichtungen haben letztlich, jeder auf seine Weise, etwas von der Kraft des Absoluten erfahren. Das gilt auch für Juan de la Cruz.
Die Kirche seiner Zeit weiß die Erfahrungen von Juan de la Cruz aber nur bedingt zu würdigen. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts entbrennt unter den Unbeschuten ein heftiger Machtkampf. 1591 wird Juan aller Ämter enthoben. Noch im selben Jahr stirbt er, schwer krank als einfacher Mönch, im andalusischen Ubeda, nicht einmal 50 Jahre alt. Erst nach seinem Tod erfährt Juan de la Cruz eine Art spirituelle Auferstehung. Einen wesentlichen Beitrag leisten seine Schriften. Zu Lebzeiten wagte er, aus Furcht vor der Inquisition nicht, sie zu veröffentlichen. Ab 1618 werden sie posthum herausgegeben und weltberühmt. 1726 wird Juan de la Cruz heilig gesprochen und 1993 zum Schutzpatron spanischer Autoren. Ein Gedicht, das man lange Teresa von Avila zuschrieb, soll nach neueren Erkenntnissen aus seiner Feder stammen und klingt wie ein Vermächtnis des Mystikers. Nada de Turbe.
Nichts verwirre dich. Nichts erschrecke dich. Alles vergeht, Gott aber bleibt. Gott allein genügt.
Sie hörten Das Sterben des Mystikers, Johannes vom Kreuz und das Loslassen von Corinna Mühlstedt. Es sprachen Ruth Schiefenbusch, Janina Sachau, Luis Friedemann Thiele und David Formweg. Ton und Technik Urban Stauch. Regie Rainer Delventhal. Redaktion Andreas Mein. Produktion Deutschlandfunk 2022.